Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen, leider heute ohne Kopftuch, Sinan Krieger. Servus.
Hallo Mario.
Ich bin froh, dass du wieder zurück bist und vor allem, dass du wieder zu erkennen bist.
Ja, YouTube ist auch happy.
Ja, YouTube ist auch happy. Das können wir gleich erzählen, das war wirklich sehr humoristisch. Leute, bevor es zu humoristisch wird, wenn ihr den Talk feiert, gerne uns unterstützen und Daumen hoch. Und vor allem, wer jetzt hier reinschaut und noch nicht abonniert hat, ich kann euch schon mal versprechen, das lohnt sich. Denn in einer Woche wird ein so genialer Talk kommen. Den haben wir vielleicht schon aufgezeichnet, vielleicht auch nicht. Aber er wird sicher kommen. Sollen wir verraten, um was es geht?
Ja, das können wir machen. Es kamen super viele Fragen von euch zu einem ganz bestimmten Thema. Und zwar zur direkten Demokratie in der Schweiz. Und da haben wir einen Experten eingeladen und mit dem haben wir mal darüber gesprochen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie sich das auch über die Jahrzehnte entwickelt hat und was vielleicht Deutschland von den Schweizern lernen kann.
Ja, da geht's wirklich in die Tiefe, ja, von einem Fachmann, nicht nur Fachmann, sondern auch jemand, der dort lebt und das, ja, wirklich genial. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen, für alle Schweiz-Fans und die Inspiration wollen für das, was wir besser machen können. In Deutschland wird das wirklich genial. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Gar nicht so viel. Es ist so ein bisschen so die Phase des der Entspannung gerade bei mir.
Der Entspannung?
Nein, das nicht. Entspannt bin ich ja nie.
Fühl dich nur nicht so wohl.
Nein, aber so jetzt nach dem Urlaub.
Ja, stimmt, ja, schön erholt.
Ja.
FC Bayern hat auch ein grandioses 2:2 geholt,
ja,
in London.
Ist alles so, gerade läuft so alles. Heute ist es so eine normale Phase gerade. Nicht, und das ist auch mal ganz schön. Ich bewege mich ja häufig so außerhalb der Comfortzone. Ich bin jetzt aktuell in der Comfortzone, das fühlt sich gar nicht so verkehrt an.
Weil du ein richtiger Beißer bist. Ja, brauchst du gleich mal einen neuen Input. Wir wollen ja heute auch über Risiko und Co. sprechen.
Oh ja, 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 ja.
Ja, ich bin froh, dass unsere Bundesregierung wirklich, du kannst dich nicht zurücklehnen, du kannst in der Comfortzone bleiben, denn dir kann bald gar nichts mehr passieren, denn die Regierung sorgt so gut für dich. Es ist jetzt nämlich ein neuer Player in den Fokus der Regierung gerückt, nämlich Timo, das ist ja eine chinesische Shopping-App.
Baozus? Timo Baozus?
Ja, genau, der. Jetzt war ich kurz verwirrt. Timo, das schreibt man tatsächlich mit ich dachte, das schreibt man mit 2 E. Man,
nee, T-E-M-O. Ja,
ich war gerade auch deswegen irgendwie verwirrt. Nee, Temo schreibt man. Temo, wie auch immer. Ich lese mal vor. Bericht aus der Welt. Schön bunt, schön billig. Chinesische Shopping-Apps wie Temu wirbeln den Markt auf. Verbraucherschützer warnen bereits. Nun fordert auch die Bundesregierung Schritte gegen das Wecken immer neuer Kaufimpulse. Also, ja. Du als verletzlicher Verbraucher.
Da bin ich ja beruhigt. Ja,
kannst bald wieder ruhig schlafen. Machtwort aus Berlin. Die Bundesregierung pocht auf konsequentes Vorgehen gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu wegen des Vorwurfs manipulativer Kaufanreize. Spiele, Glücksräder, Rabatt-Countdowns etc. suggerieren unglaubliche Rabatte und Schnäppchen, sagte Verbraucherschutz-Staatssekretärin Christiane Rohleder. Timo setzt ständig neue Kaufanreize. In völlig neuem Maße, das gefällt mir am besten, finde ein Wandel von der Bedarfsdeckung zu Bedarfsweckung statt.
Schrecklich.
Das ist
die bösen Chinesen.
Ja, das ist wirklich schrecklich.
Also erstmal vielen, vielen Dank, liebe Regierung.
Ja, da kann man wirklich.
Wirklich, also ja. Ich fühle mich deutlich sicherer. Solange ich noch Lotto spielen darf, ist alles in Ordnung.
Und saufen und ja, das finde ich wirklich stark. Also solche Sätze, dass man selber nicht merkt, wie lächerlich das ist. Also Verbraucherschutz in allen Ehren. Also überall, wo Leute, haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, abgezockt werden, betrogen werden, das ist ja ganz was anderes. Aber man muss halt selber entscheiden dürfen, aus meiner Sicht, was ich kaufe und was nicht und wie das präsentiert wird. Ja, mei, also Bedarfsdeckung, was ist denn jetzt wirklich Bedarfsdeckung außer
Kartoffeln.
Kartoffeln, außer Dach über dem Kopf, Wasser.
Und also Beating
selbst,
Beta.
Selbst ein Tee und ein Kaffee ist ja Beating Beta, ja, natürlich. Das ist Bedarfsdeckung, ja, dass man genug Geld hat, um.
Ja, gruselig.
für die nächste Steuererhöhung.
Wir hatten ja bei einem unserer letzten Talks, wo wir auch über das Thema gesprochen haben, so ein bisschen haben wir es da angerissen. Da habe ich ja die Frage aufgestellt: Kann man schützen, ohne zu bevormunden? Das ist ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte, weil das ist, ich muss sagen, warst du mal auf so einer Shoppingseite? Es gibt Temu, Shein und so.
Nee, also ich habe schon mal gesehen, aber ich kann nicht viel dazu sagen. Nee.
Ich bin gar nicht in der Bubble.
Nee, ich auch nicht.
Weil ich grundsätzlich nur sehr teuer kaufe. Und dem,
das ist aber keine Bedarfsdeckung.
Nee, nein, deshalb, ich kann zu den Apps jetzt an sich nichts sagen, wenn die mit Gamification arbeiten. Ist ein alter Trick aus dem Marketing. Ich wüsste jetzt nicht, was daran schwierig sein sollte. Ich finde es eher, dieses Statement, was du mir gerade vorliest, das finde ich, da wird mir Angst und Bange.
Ja, das ist ja auch völlig wirr, weil wenn ich das auf andere Sachen anwende, dann müsste ich ja alles, fast alles verbieten. Also was ist jetzt eine Bedarfsweckung? Also jede Fernsehwerbung, egal für was, ist eine, da ist glaube ich wenig Bedarfsdeckung, eher viel Bedarfsweckung.
Und die ganzen Themen Superrabatte gibt es seit gefühlt hunderten von Jahren auch in deutschen Einkaufsstraßen schon immer. Super Sale und nochmal Sale.
SKL-Lose, was weiß ich, kaufen ja. Los und kann was gewinnen. Gut, dann gibt es vielleicht noch irgendwo was gespendet wird. Also da fällt mir gerade so viel ein. Lotto spielen.
Ja, das ist ja, also.
Läuft ja sogar in der ARD die Lottoziehung. Dass unsere Regierung sowas noch duldet.
Ja. Also
das ist ja wirklich.
Lotto ist ja nachweislich das Bescheuerste, was man machen kann.
Ja,
also ich habe mal
statistisch gesehen schon.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das Mumpitz war, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man 6 Richtige hat und die Superzahl, ist ungefähr so, wie wenn du mit dem Auto
Hamburg-München
fährst, genau,
oder Münze raus
und das fällt in eine Mülltonne.
Ja, ich habe irgendwie, dass es auf so einen Holzpflock fällt oder so.
Ja gut,
das ist, glaube ich, relativ ähnlich. Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie man das vergleichen konnte, aber
ja, das kenne ich auch.
Es ist ja nachweislich der größte Scam, den es gibt, Lotto. Und das wird ja groß beworben, überall.
Naja, Scam würde ich nicht sagen, weil es ist ja, also die Wahrscheinlichkeit
liegt offen.
Es ist halt einfach ein
süchtig machendes Glücksspiel.
Glücksspiel, ja. Also Scam ist es so gesehen nicht aus meiner Sicht.
Gar nicht mal so
weiß
sehr,
ja jeder.
Nicht mal so sehr in unserer Generation, sondern in unserer Elterngeneration ist das ja voll.
Ja, also bei meiner Family, die haben so eine, die spielen so jede Woche für nicht viel, weiß ich nicht, so einen Schein halt, was kostet das? 10, 20 Euro. Ja. Und dann wird irgendwann, da gibt's so eine Lottokasse und dann geht man da alle heiligen Zeiten mal essen davon.
Ich meine, die Beweggründe dahinter, die sind ja offensichtlich, ich meine, das ist eine chinesische Plattform.
Ja, gut, das und, spielt sicherlich eine bedeutende Rolle.
Und wenn man das so sagen würde, hätte ich da auch kein Problem mit.
Also ja, wobei, dann ist es auch schon wieder, ich meine.
Nein, das Verbot finde ich so oder so bescheuert. Aber wenn man es wenigstens so kommunizieren würde. Okay, so ja. Wie es, ich meine, in den Staaten haben wir gerade dasselbe Thema mit TikTok,
was ja, verboten wird.
Das finde ich auch super lustig, zu sagen, ja, wir machen uns Sorgen um eure Daten, lieber Verbraucher, lieber Bürger. Man sagt dann aber TikTok, ihr könnt es an uns verkaufen.
Ja, das ist super.
Gut,
ich finde das schon lustig, so die Leute haben so viele Probleme, Inflation, hohe Steuern und so weiter und so fort, Infrastruktur, Arbeitsplätze. Und die Regierung sagt, ja, hier, wir lösen alle Probleme damit. Wir haben eine Idee, wir verbieten TikTok.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist, weißt du, was mich, es gibt so viele Dinge. Wir haben ja jetzt, das ist ja alles irgendwie eine Suppe. So, jetzt wurde ja Cannabis legalisiert. Ne? Nach langem Hin und Her. Wie stehst du eigentlich dazu? Weil eigentlich ist es ja ein sehr libertäres Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde.
Ich bin da relativ neutral, weil es mich nicht so wirklich betrifft. Das heißt, ich bin da schon mal völlig unemotional. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin in den wissenschaftlichen, medizinischen Auswirkungen, aber ich glaube schon behaupten zu können, wenn jetzt jemand ab und zu kifft, im Vergleich zu einem, der sehr, 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 sehr viel Alkohol konsumiert, glaube ich, kann man das machen. Also natürlich kannst du mit allem, weil dann natürlich, ich kenne schon, mit Cannabis muss man aufpassen, weil ich kenne wirklich so diese Kandidaten früher aus der Schule, die das mit 13, 14 gemacht haben. Also das ist nur anekdotische Evidenz, aber ich sage, die waren schon mit 16, 17, 18 relativ durch und relativ langsam. Also wir waren doch mal, als wir damals in Toronto waren, da ging es ja um die Legalisierung, da gab es auch so einen Vortrag zu den medizinischen Folgen. Also ich glaube, dass man das nicht zu jung machen sollte, aber ich glaube, das ist ja auch...
Das ist belegt. Genau, also zu jung ist höchstgradig schädlich. Das ist
nicht gut. Mir ist es eigentlich relativ wurscht. Ich kann mich darüber jetzt nicht aufregen. Was nur ja wieder das Bescheuerte ist, dass diese Umsetzung ja schon wieder so kompliziert ist. Also ich muss hier 5 Meter Abstand da halten, 50 Meter Abstand da. Dass, ich weiß nicht, wie scharf das jetzt kontrolliert wird, aber dass die Polizei jetzt mehr Arbeit hat wahrscheinlich, um das zu kontrollieren, wie dann quasi das nach der Legalisierung umgesetzt wird, dass ich es natürlich schon wieder dadurch für bescheuert halten muss. Aber grundsätzlich habe ich gegen diese Legalisierung nichts. Also jeder, der sich darüber aufregt, der muss sich dann auch, der müsste dann auch ein Verbot des Oktoberfests fordern oder ja, was weiß ich. Also
die Frage, die ich mir immer stelle, ist ja der Fairness. Ja, das große Argument der Cannabis-Verteidiger war ja immer, ja, Alkohol ist auch erlaubt und für Alkohol wird auch geworben und so. Ne? Und deshalb muss Cannabis. Jetzt mal, wir haben, sagen wir mal, wir haben Cannabis, Alkohol, Lotto, Tipico, also Sportwetten und wir haben Temu. Ich würde mal sagen, Temu ist am wenigsten gefährlich.
Würde ich jetzt auch sagen.
Soll verboten werden. Für alles andere, also das Thema Cannabis wurde jetzt erlaubt, für Tipico, für Alkohol sowieso, wird unfassbar viel Werbung gemacht, aber Temu soll jetzt das Böse schlechthin sein. Ich finde das hochgradig lächerlich.
Man muss natürlich, oder man sollte einen Fehler nicht machen, es wird ja gerne gesagt, Cannabis ist eine Einstiegsdroge, also das ist Alkohol sicherlich auch, im Endeffekt ist wahrscheinlich jede Droge eine Einstiegsdroge. Es kommt natürlich immer darauf an, wie bin ich sozialisiert und mit was komme ich vielleicht am ehesten in Kontakt, selbst auch Zigaretten können eine Einstiegsdroge sein, also Süßigkeiten halt auch für andere Sachen, also ja, es ist so gesehen auch eine Einstiegsdroge, wenn man das jetzt mal so ganz übertrieben ausdrücken will. Klar, man sagt dann, Alkohol ist auch schlimm. Man muss sich natürlich fragen, klar, wollen wir jetzt immer mehr legale Drogen? Ist das sinnvoll? Weil jetzt klar, jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt ist Alkohol und Cannabis erlaubt. Was machen wir als nächstes? Das ist natürlich schon eine berechtigte Frage, ob das sinnvoll ist. Aber ich bin da als ja, liberaler Mensch eher pro. Wenn wir an die Umsetzung denken, hier Magus hat ja schon CSU hier, greift hart durch. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es...
Ach, der Bußgeldkatalog?
Ja, ja, harte Linie beim Cannabisgesetz. Bayern greift konsequent durch. Hier, Kiffen in Gegenwart von Minderjährigen, 1000 Euro Strafe. Missachtung der Mindestabstände zu Schulen etc., 500 Euro Strafe. Kiffen in Fußgängerzonen zwischen 27 Uhr, 500 Euro Strafe. Mitgliedschaft, das finde ich am besten, in mehr als einem Anbauverein, 300 Euro Strafe. Und Überschreitung der zulässigen Höchstmenge, 500 bis 1000 Euro.
Ja, dann bin ich nochmal, also danke Magus auch an dieser Stelle.
Es wollen eigentlich alle die Welt retten.
Ja, also es ist super. Also ich werde vor chinesischen Einkaufsläden werde ich geschützt. Ich werde vor Cannabiskonsum geschützt. Es fühlt sich super sicher an hier in Deutschland.
Das finde ich auch. Weißt du, was anlagetechnisch spannend ist? Wir haben ja vor einigen Monaten, muss das gewesen sein, ja, schon ein bisschen her, wir haben nochmal darüber gesprochen, über die möglichen Auswirkungen der Fettwegspritzen. Mhm. Ozempic, Wegovy und Co. Mounjaro ist ja da auch noch Gespräch. Da drängen ja immer mehr rein. Wahrscheinlich die Frage ist ja, wie viele Fettwegspritzen wird es in den kommenden Jahren noch geben? Weil ja, jetzt sind da ein, zwei Player. Und das ist ja so ein bisschen wie am Chipmarkt, wo jetzt auch Intel stark versucht, ja, reinzudrängen. Und natürlich Google. Und wahrscheinlich werden noch mehr versuchen. AMD ist ja sowieso schon auch länger im Spiel. Da werden jetzt viele versuchen, ja, das zweite Nvidia zu werden, beziehungsweise halt da ordentlich Geld zu verdienen. Und bei den Fettwegspritzen kann ich mir schon auch vorstellen, dass da so ein Markt noch sehr viele Wettbewerber anziehen wird. Das Spannende ist ja, wir haben damals darüber gesprochen, was könnten Folgen sein? Also was könnten Gewinner sein? Zum Beispiel, wenn die Leute jetzt die Fettwegspritze nehmen, machen sie dann weniger Sport, weil sie ja so abnehmen? Oder machen sie dann vielleicht sogar mehr Sport, wenn sie dann weniger wiegen, weil der Sport leichter fällt? Also das kann man ja so und so interpretieren. Was sehr interessant ist, die Food-Aktien sind in letzter Zeit nicht so gut gelaufen. Auch der Nestle zum Beispiel, das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass dann zum Beispiel natürlich die Tech-Aktien wieder mehr gekommen sind, mehr die Wachstumsaktien. Also das kann man jetzt natürlich nicht nur darauf zurückführen. Das ist ja immer ein absoluter grober, fahrlässiger Fehler, dass man sagt, es ist etwas passiert und das hat den einen Grund. Es sind natürlich oft mehrere Gründe, aber es ist trotzdem interessant. Also es
weißt du, wie verbreitet diese Fettwegspritzen schon sind?
Ja, also in den USA scheint das schon so. Ich habe Sandra Navidi hat auch mal gemeint, an der Wall Street merkt man, dass einige dünner geworden sind. Ja. Also klar, es ist die Frage, wie groß ist der Impact schon? Aber alleine, dass es einige benutzen, muss ja zwangsläufig zu weniger Konsum von Nahrungsmitteln führen. Wie viel das ausmacht, ist natürlich die Frage. Aber klar, die Leute werden im Zweifel weniger essen, weniger kaufen.
Ja, ich meine, weniger Zuckerkonsum finde ich jetzt erstmal ganz gut. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese ganzen Sachen da zu sprechen kommen. Weißt du, ich habe immer, es ist ja offensichtlich, dem Staat ist deine individuelle Gesundheit ja scheißegal. Weil sonst würde er viel härter vorgehen gegen Zucker, gegen Nikotin, gegen Alkohol,
ja,
gut, vor allen Dingen.
Das hat ihm ja auch scheißegal zu sein. Also ich kann so, ja machen, was ich will.
wann sollte der Staat eingreifen, wenn das Gemeinwohl gefährdet ist? Also wenn ich dann mit meinem Konsum das Gemeinwohl gefährde, oder? Ist das dann die Aufgabe des Staates?
Es ist ja eine sehr schwierige Frage. Wenn wir jetzt, weil du hast vorher gesagt, kann man, wie hast du es formuliert, kann man schützen, ohne zu bevormunden? Ja. Also das kann man natürlich schon grundsätzlich, indem ich brauche irgendwelche ganz breiten Rahmenregeln. Zum Beispiel, dass ich jetzt sage, Sachen, die extrem giftig sind, dürfen jetzt von mir aus mal nicht im Supermarkt verkauft werden. Mal als ganz blödes Beispiel. Also es gibt ja schon, oder wenn jemand durch irgendwas geschädigt wird, hat er von mir aus Recht auf Schadenersatz oder
ja.
Ganz, also das schon. Die Frage ist ja, was ist mit Sachen, die, sage ich mal, in kleiner Dosierung ungefährlich sind, in hoher Dosierung aber höchst schädlich. Also das kann der Staat ja gar nicht wissen. Ich kann mich ja theoretisch sogar mit Wasser umbringen. Also wenn ich,
richtig.
Also das ist ja. Das ist ja die eine philosophische Frage, die kann man ja gar nicht beantworten eigentlich.
Aber nochmal, ich glaube, dem Staat hat es ja scheißegal zu sein, was mit meiner Gesundheit ist.
Ja gut, wenn ich die Folgekosten sehe, vielleicht nicht, aber...
Ja, aber jetzt kommt's.
Sonst eigentlich schon.
Das ist jetzt nämlich, glaube ich, wichtig. Weil ich sehe die Aufgabe des Staates so, dann, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist, muss ich eingreifen. So, und dann finde ich, ich mache das immer ganz gerne, vielleicht ist es komplett falsch und der eine oder andere wird sagen, Sinan, du bist absolut behindert. Aber wenn man dann eine Tat, so wie jetzt einkaufen bei Temu oder bei Shein, ins Unermessliche exponentiell nach oben rechnen. Sagen wir, jeder würde das machen, nur noch dort einkaufen würde. Was würde dann passieren? So, das wäre für die deutsche Wirtschaft nicht cool.
Wir würden so viel Geld sparen bei der Rabattaktion.
Ja, aber ich sag mal, es wäre für die deutsche Wirtschaft nicht cool, aber die deutsche Wirtschaft, andere deutsche Online-Händler könnten halt entgegenwirken und auch dann günstige Angebote machen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Sagen wir mal, jeder wird jeden Tag 2 Liter Wodka trinken. Hätten wir ein Riesenproblem.
Eine Riesenparty.
Nee,
da hätten wir gar keine Probleme mehr, weil dann wäre alles... Nee, natürlich.
So,
aber das könntest du jetzt auch mit Wasser machen. Also wie gesagt, das ist... jeder würde...
Irgendwann hört auch meine Fantasie auf. Aber
ich weiß, was du meinst, so, wenn man es übertreibt.
Und dann, finde ich, haben wir da gestörte Disbalancen in Deutschland. Und du kennst meine Ansicht, ich werde mir viele Feinde machen. Ich habe ein Riesenproblem mit der Alkohollobby in Deutschland. Ich trinke auch mal ein Glas, ja... Aber ich habe ein Problem damit, dass wenn man zum Beispiel Fußball guckt, nur noch Werbung für Sportwetten und für Alkohol ist. Ich finde, das ist ein Riesen. Also das finde ich nicht richtig.
Ja, gerade Sportwetten, das finde ich teilweise schwierig, wie dafür geworben wird, weil teilweise du hast ja dann die Testimonials, weißt du, du hast macht das nicht sogar die, ich glaube, die von Tocher, oder zum Beispiel. Also du hast dann wirklich so diese Personifizierung, das finde ich bei Sport. Also wenn man jetzt hier sagt, ja okay, setz jetzt auf so gut, kann man auch schon schwierig finden. Aber ich habe dann noch diese Personifizierung, dass ich wirklich sage, ja, oder Jürgen Klopp trinkt sein Weißbier. Also ich habe damit kein Problem. Aber wenn ich das mal ins Verhältnis setze, dann muss ich das auch schwierig finden. Weil wenn ich dann solche Sachen mit in Verbindung bringe mit, ich bring's halt dann vielleicht positiv damit in Verbindung oder wenn das vielleicht sogar wenn ich Fan bin von der Person, dann ist das schon auch auf jeden Fall eine Manipulation.
Und wenn, also, wenn man jeder das jetzt Deutsche
so sieht, wie wenn, Temu.
Wenn jeder Deutsche Tipico machen würde, dann wären alle arm. Weil das ist ja darauf ausgelegt, dass am Ende die Bank gewinnt. Wissen wir ja alle. So. Dann würden wir alle verarmen. Finde ich es auch schlimmer als Temu.
Und außer manche, wenn. Ich wäre sehr reich.
Auch du nicht, lieber Mario. Naja, aber es ist...
nee, klar.
Ich habe da ein Problem mit, aber so dieses ganze Thema, das wird irgendwie nicht angegangen.
Wobei ich generell diesen Gedanken, den finde ich spannend und schwierig zugleich, denn ich habe vor kurzem mit Tim Schäfer gesprochen, der ist ja wirklich ein Vorbild, was Investieren betrifft. Der ist jetzt schon seit 16, 17 Jahren in den USA, lebt in der Nähe der Wall Street in New York, ist eigentlich klassischer Finanzjournalist auch und Frugalist, also... Vereinfacht gesagt, Tim spart immer noch, trägt immer noch Secondhand, obwohl sein Depot so 2,7 Millionen Dollar schwer ist. Also er hat es geschafft, er hat auch gesagt, er könnte von den Dividenden leben, aber er bleibt trotzdem sparsam, er gönnt sich jetzt mal ein bisschen mehr, aber man merkt schon, ich habe ihn auch gefragt, ob er da rauskommt, weil er gesagt, ja, das hat er auch, fand ich sehr ehrlich, er hat gesagt, ja, ist gar nicht so einfach. Also wenn man so, es ist glaube ich auch Veranlagung vom Typ her, der eine ist generell vielleicht von Haus aus auch durch Erziehung sparsamer. Man wird ja auch geprägt durch Elternhaus, Erlebnisse und so weiter. Der andere tut sich vielleicht ein bisschen leichter. Und da ist ja auch mal die Frage, für Tim hat das sehr gut funktioniert, für Tim Schäfer. Also er lebt sehr sparsam immer noch und konnte dadurch sich sehr viel Vermögen anhäufen, ist jetzt unabhängig, ist finanziell frei. Wie man das findet, ist ja, muss ja jeder selber entscheiden. Und wenn man sich jetzt einmal mal vorstellt, das ist das Geniale und Verrückte daran, er ist mit Aktien reich geworden, zum Beispiel mit Netflix und Co. Wenn jetzt jeder so leben würde wie Tim Schäfer, frugalistisch, kein Konsum, wenig Konsum, dann wäre ja quasi das mit Aktien reich werden viel, viel schwieriger.
Mhm.
Weil wenn jetzt jeder so leben würde, dann hätten wir wahrscheinlich eine schwere Wirtschaftskrise.
Ja.
Also das ist eigentlich sehr, ich weiß gar nicht, ob ich es amüsant finden soll. Weißt du was, aber ich finde den Gedanken interessant, dass ich quasi etwas, ich mache etwas, profitiere von etwas, was auch völlig, ich will das gar nicht kritisieren, aber wenn es jeder so machen würde,
ja,
würde es wiederum nicht funktionieren. Das ist eigentlich
ja,
spannend.
Ich denke eigentlich immer so, ich weiß, das ist, es ist wahrscheinlich nicht das Smarteste. Aber es ist ja, darüber haben wir mal gesprochen.
Ja, ich will gar nicht sagen, dass es nicht smart ist. Es ist ein spannendes Gedankenexperiment,
ja,
auf jeden
es
Fall.
Es ist ja auch so, wenn jeder Mensch so wäre wie du, wäre es eine bessere oder schlechtere Welt.
Das hast du doch mal jemanden, ja, gefragt.
Nein, ich wollte es jemandem fragen. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben einen Interviewgast.
Das nicht gesagt? Aber ich finde die Frage aber gut.
Ja, ja. Der war auch häufiger schon bei uns auf dem Kanal. Sehr, sehr selbstbewusst. Und dem wollte ich mal die Frage stellen, ich habe es nicht gemacht.
Aber ich finde die Frage auch...
Dann schreibt es mal in die Kommentare, wer das sein könnte. Ja, das finde ich ist eine gute Bewerbungsfrage. Das nächste Mal, wenn wir ein Gespräch führen, werde ich
diese Frage... Was würdest du sagen, wenn jeder so wäre wie du, besser oder schlechter?
Schlechter.
Also ich würde auch sagen schlechter.
Schlechter.
Bei mir. Ja, ja, also ich meine...
Ich bin ein Egoist.
Ja, man muss sich das einfach vorstellen, wenn es jeder so wäre, ich glaube, das würde nicht gut funktionieren. Also das ist...
Nee, das wäre auch nicht gut. Das wäre bei uns beiden nicht gut.
Nee.
Es wäre jetzt nicht katastrophal, es gibt schlimmere Exemplare, aber...
Nee, also es gäbe, glaube ich, viele, die schlimmer wären, aber da sind wir wieder bei dem Problem. Das heißt ja nicht, dass es jetzt die größtmögliche Katastrophe wäre. Es ist halt die Frage, ob es jetzt, ja, ob es besser wäre. Aber ich glaube, wäre das generell bei... Da sind wir wieder bei dem Problem. Wäre es generell, könnte es überhaupt, stell dir vor, alle Menschen wären gleich, egal wie, könnte es dann überhaupt eine bessere, oder würde die Menschheit automatisch bei jedem schlechter werden? Weil es würde vielleicht, ja, das ist wirklich eine philosophisch interessante Frage. Wenn jeder gleich, ja, es könnte natürlich auch, wobei, jetzt sind wir wieder bei einem spannenden Gedanken, wenn alle gleich wären, würden sie sich vielleicht, egal wer es ist, eigentlich untereinander vielleicht auch wieder sehr gut verstehen.
Ja. Vielleicht doch nicht.
Ich glaube, dein Ansatz ist schlecht. Ich glaube. Aber er regt sehr gut zum Nachdenken.
Er macht Spaß. Kurz zu Tim Schäfer, dass wir nicht alle so leben sollten. Ist es ja gerade in Deutschland so ein bisschen Gegenteiliges, findet gerade statt.
Mit den Anlegern?
Ja, also Anfang des Jahres war das ja schon, kam vom Deutschen Aktieninstitut.
Eine Flucht, habe ich gehört.
Kam raus, ja, 2023 ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland rückläufig gewesen. Immer noch über 12 Millionen, ja. Jeder sechste Deutsche hat Aktien, ETFs oder einen aktiv gemanagten Fonds im Depot. Immer noch sehr, sehr wenig. Aber leicht rückläufig, vor allen Dingen bei Jüngeren, bei den bis zu 40-Jährigen. Da gab es große Abflüsse. Finde ich spannend.
Vor allem, es ist ja eigentlich unlogisch, weil die Börse hat ja 2023 wieder gut angezogen. Also klar, ja, für viele vielleicht, wenn man draufblickt, im, ja, Nachhinein ist man schlau, für viele vielleicht.
Aber 2022 war kacke.
Das stimmt, ja, genau. Das sind da vielleicht die Nachwirkungen, dass, ja, man mit Verzögerungen sich denkt, ah, okay, jetzt verkaufe ich doch mal. Also für mich hat das mehrere Gründe. Erstens, ja, 2022, typischer Fehler, es läuft schlecht. Ich verkaufe nicht, während es schlecht ist, sondern ich verkaufe dann eigentlich vielleicht sogar auf dem Tief oder, ja, vor der Erholung. Aber ich glaube auch gerade bei den Jüngeren kann es natürlich auch sein, dass Krypto ein Grund ist, dass man dann sagt, ja, hier, was ihr mit euren 5, 6, 7% PA im Schnitt, das ist ja lächerlich. Mache ich mit Bitcoin ja. Ich, nicht bei allen natürlich, aber ich glaube bei einer Teilgruppe schon. Musst ja nur bei uns hier in die Kommentare schauen. Aktien, was ist das? Das ist ja hier Boomer. Viel Spaß.
Na gut, das muss ich auch sagen. Wenn unsere Community die gesamte Welt-Community wäre, dann würde es auch abgehen.
Ja, das wäre sehr, sehr positiv. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht ist einer von euch dabei, der sagt, ah, das ist ja lustig, ich habe tatsächlich Anfang 2023 verkauft, weil ich keinen Bock mehr auf Aktien habe, weil ich mir nichts erwartet hatte, weil ich vielleicht voll in Krypto bin, in Gold, wie auch immer, mir ein Haus gekauft habe. Also schreibt gerne mal in die Kommentare,
ob uns, da jemand dabei ist. Für uns ist es ja eigentlich positiv, weil das heißt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.
Ja, wir haben verdammt viel Arbeit
vor uns. Weil erstmal, es ist ja, ich finde das ja lustig. Ich habe da auch meine ganz eigene Theorie. Die ganzen Neo-Broker und so, auch wenn das dann immer jetzt gepredigt wird, ne, Buy and Hold, ETFs, wir kennen das ganze Spiel. Damit verdienen die ja kein Geld, wenn wir mal ehrlich sind. Also ein Broker verdient ja kein Geld von einem jungen Menschen, der 50 Euro im Monat einen Sparplan ETF. Das ist ja für die...
Da sind wir auch schon wieder bei der Manipulation, wenn man das so nennt. Also das ist ja das größte Problem heutzutage. Also es ist natürlich super, dass ich heutzutage hier auf dem Smartphone traden kann, investieren kann, schnell Aktien kaufen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Segen, weil die Leute heute viel schneller ein Depot eröffnen können. Das ist genial. Auf der anderen Seite ist natürlich viel einfacher, Aktien zu verkaufen, hin und her. Und ja, wie du sagst, das verdienen natürlich die Broker was dran. Und früher war das halt ja schon ein bisschen aufwendiger. Und da habe ich ja auch mal mit Herrn Rick drüber gesprochen, mit Professor Rick, der auch mal natürlich, das ist dann auch eine Gamification, wie das ja positiv heißt, dass man natürlich, es fängt ja schon an damit, dass ein Trade günstig ist natürlich, da ist die Hemmschwelle, ich meine, wenn ein Trade 50 Euro kostet, mache ich ihn natürlich eher nicht, wenn er gar nichts kostet oder 1 Euro kostet. Und
also ja, das ist jetzt kein Vorwurf an die Neo-Broker, die müssen
Nee, das entscheidet ja jeder selber. So. Aber es ist natürlich kontraproduktiv eigentlich, weil also eigentlich wäre das beste Depot, du eröffnest eins und brauchst dann, um das irgendwie aufzulösen oder zu verkaufen, du brauchst eigentlich einen Vorgang, der dauert 2 Wochen, ist sehr kompliziert.
Ja, und dann, ja nee, komm. Du kriegst per Brief irgendeinen Code zugeschickt und dann und dann mit
oder,
Fax
arbeiten. Oder was noch besser wäre, eigentlich wäre das das Beste, du hast jemand, der so richtig, also wie so eine Art Vormund, der hat quasi den Schlüssel dazu. Und du musst den wirklich überzeugen und er sagt so, nö, das überzeugt mich nicht, du Aktien werden nicht verkauft. Also wirklich so einen richtigen eiskalten Brocken, meine ich jetzt aber positiv, also einen ganz coolen, rationalen, der einfach sagt, ja, also solange wir nicht wirklich einen Millimeter vom Weltuntergang stehen, wird da gar nichts verkauft. Aber da brauchst du auch nicht mehr verkaufen.
Ja, das ist natürlich auch für die ganzen Neo-Broker und so. Ich meine, auch für die ganzen Indexanbieter und so, ne, die sind ja so im Preiskampf, die verdienen ja bald nichts mehr an ihren ganzen Produkten. Das ist ja so low cost mittlerweile. Da sind die Trader sind ja gern gesehen, glaube ich, bei jeder Bank. Deswegen eigentlich in dem Jahr 2023, wenn man so ins Internet schaut, wie schlau alle Menschen sind mit buy the dip, hätte es ja eigentlich steigen müssen, die Zahl. Aber am Ende zeigt sich dann doch, die meisten dann doch Lappen. Ich habe aufgestockt 2023.
Ja, du bist auch ein Macher.
Ja, dafür habe ich vorher viel falsch gemacht, in meinen ersten Jahren.
Ja gut, das passiert ja fast jedem, den meisten.
Bist du eigentlich so jemand, der so bei seinen ETFs, die er in seinem Core hat, auf die Kostenquote schaut und auch dann schon zu einer günstigeren Alternative gewechselt ist? Oder bist du so jemand, der einmal gemacht hat?
Verkaufen ist ja dann schon nicht so günstig.
Ich habe das einmal gemacht bei einem...
ich schaue schon drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einmal die Woche gucke, oh, da ist jetzt hier Verkaufen umsteht, weil das ist ja, also größere Positionen verkaufen ist ja jetzt nicht gerade das, was man machen soll.
Nee, ich habe nicht verkauft, aber ich hatte ein Emerging Markets ETF, weiß nicht, vor 5 Jahren angefangen und irgendwann ist mir aufgefallen, oh, der ist ganz schön teuer und ich habe dann einfach meinen Sparplan dort gestoppt und einen anderen angefangen.
Ja gut, okay, das kann man natürlich machen. Ja, ja, ich habe natürlich früher auch schon mal, früher schon mehr geändert.
Jetzt, ich habe,
weil Gott sei Dank schon länger, also bei den ETFs schon länger nichts mehr.
Ich habe mal eine Frage an euch, weil es kommen immer wieder Leute, die sagen, mach doch mal ein Wikifolio, mach doch mal was. Und es gibt ja auch Influencer, die dann eigene Finanzprodukte wirklich an den Markt gebracht haben. Ja. Und Mario und ich haben da ja auch diskutiert, wir haben unsere Musterdepots auf Beating Beta, aber das ist ja auch bewusst keine Anlageberatung etc. Das sind ja Satelliten-Inspirationen, ja, für uns. Aber mir schwebt mal eine Idee im Kopf, Leute, weil ich persönlich, und ich möchte niemanden angreifen, für jemanden, der einen langen Anlagehorizont hat, finde ich, alle anderen Welt-ETFs, außer halt einen MSCI World oder einen All Country völlig sinnbefreit. Finde ich persönlich.
Ja, vor allem, weil sie halt alle für höhere Kosten haben in
so,
der Regel.
So, deshalb, und das ist ja auch unsere Haupt, also wenn wir so ein passives Produkt an den Start bringen würden, wir zwei, dann würden wir sehr schnell auch zur Erkenntnis kommen, es macht keinen Sinn, irgendwie eine andere Strategie zu verfolgen, weil es wird nicht besser sein für unsere Zwecke, warum man ein passives Produkt bringt. Buy and hold lang. Wärt ihr daran interessiert, wenn wir einfach ein MSCI World auf den Markt bringen, wo einfach die Kosten an uns gehen? Das würde mich mal interessieren. Also es gibt dann den MSCI World Mario Sinan.
Den No Bullshit.
Den No Bullshit, es ist alles drin wie MSCI World, nur wir sind die, die profitieren.
Ja, wir können uns ja mal Gedanken machen, was man quasi, ob man irgendwas optimieren
Nein,
könnte.
Nein, das wird scheitern.
Ja, vielleicht kann man, ich meine jetzt gar nicht so, vielleicht ist es nur eine
Ex-Germany.
Ex-Germany zum Beispiel.
Ja.
Für Horst Lüning.
So, nein, aber weißt du, so irgendwie sowas. Oder ja, das würde mich mal interessieren, ob ihr das machen würdet, ob ihr euren bestehenden Sparplan auf dem MSCI World cutten würdet, also einfach beenden würdet und dann, der wäre auch genauso teuer, keine Sorge, einfach dann uns besparen würdet. Schreibt es mir in die Kommentare.
Ja, das wäre eine gute Idee. Weißt du, was gerade spannend ist? Ob die Zinsen früher fallen in Europa als in den USA, da deutet ja gerade vieles drauf hin.
Ja, das stimmt. Wird
spannend. Also bald, ob es wieder bald Parität gibt zwischen Euro-Dollar, ob wir bald wieder über die Euro-Schwäche sprechen. Ja, das ist schon interessant. Also das hatten wir auch so, das war so Oktober 22, ja, wo dann fing es, oh, der Euro
ja
ist so tief und der wird komplett wertlos. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der Euro jetzt in den kommenden Wochen, Währungsspekulation immer, bitte keine Anlageberatung, ich mach sowas eigentlich auch nicht, aber man soll es auf dem Schirm haben, dass das passieren kann. Mit Währungsspekulationen haben sich schon viele verhoben, aber trotzdem spricht einiges dafür, dass der Dollar dann natürlich
halt mich da komplett raus
stärker wird und der Euro etwas schwächer. Was auch eine Frage natürlich noch ist, ob vorhin haben wir über Nestle und Co. gesprochen, McDonald's auch ein bisschen schlechter zuletzt, aber nur leicht gefallen. Ob solche Aktien ja ein Comeback erleben könnten, wenn jetzt die Inflation wieder ein bisschen zurückkommt, wieder ein bisschen diese, also ob wir haben vorher über 2022 gesprochen, ob wir sogar vielleicht das wieder in Light erleben könnten. Am Ende kommen dann wieder einige zurück an die Börse. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Jahr so richtig schlecht läuft, aber es ist natürlich schon ein Szenario. Jamie Dimon hat ja vor 8% Zinsen gewarnt in seinem Brief an die Aktionäre. 8% sehe ich jetzt nicht, aber ich glaube, uns würden schon 6% reichen, dass Value vielleicht ein bisschen und ein bisschen leichtes Aufkeimen der Inflation, dass so Tech-Aktien ein bisschen eine Bremse bekommen könnten. Und
du bist da besser drin. Wie hat denn Value, als die Zinsen richtig hochgeknallt sind, wie hat da Value funktioniert?
Da kam ja eigentlich so dieses Comeback schon in gewisser Weise. Da haben die Food-Aktien.
Aber es war nicht nachhaltig.
Nee, also.
Und wenn man mal sieht, wie die in den Jahren davor performt haben, war ja immer deutlich schlechter.
Also da haben die defensiven Aktien haben sich ja schon 2022 dann gerade hinten raus auch gut entwickelt.
Ja,
und dann haben halt die wirklich aufgeholt 2023, wie das Ken Fischer auch mal schön beschreibt, die in so einem Bärenmarkt, in so einer heftigen Korrektur dann am meisten verprügelt werden, sind dann auch ganz gerne die dann bei einer Erholung halt mehr profitieren. Halt die klassischen, wenn man sich mal überlegt, wie Amazon zum Beispiel verprügelt wurde. Amazon ist ja allein 2024 um 25% gestiegen. Und davor ja auch schon sehr stark. Also das ist schon Wahnsinn, wie dann diese auch, selbst diese riesigen Tech-Player, wie die dann da, also nicht nur Nvidia, sondern auch die Meta, auch Wahnsinn. Meta hat 50% allein in diesem Jahr gemacht. Mehr als 50%, das ist schon.
Ja, ich habe da immer, je mehr ich mich damit beschäftige, und du weißt, ich mache das ja hobbymäßig, weil ich investiere nicht nach solch kurzfristigen Dingen, so alte Dinge, Small-Cap-Prämie, Value-Prämie etc. Vielleicht ist es Hybris, aber manchmal habe ich das Gefühl oder manchmal könnte ich mir vorstellen, so ist es besser, dass diese Prämien irgendwann nicht mehr existieren. Weil die Welt hat sich ja auch verändert. Weil, weißt du, wir gehen immer davon aus, ich glaube, das ist manchmal ein Denkfehler, dass die Börse, so so eine Konstante ist und dass Gesetzmäßigkeiten immer gelten. Und dann heißt es ja Faktorprämien. Ja, Faktorprämien waren die letzten 100 Jahre stabil, deshalb ist es in den nächsten 50 Jahren auch so. Ja, macht erstmal Sinn, aber es hat sich ja auch in den letzten Jahren super viel geändert. Auch gerade Börse ist ja zum Großteil Information. Und der Informationsaustausch auf der Welt hat sich halt radikal verändert. Und dann frage ich mich manchmal, vielleicht geht's dann auch solchen Faktorprämien an Kragen. Deshalb, wenn mir jetzt jemand sagt, kommt Value zurück, muss Value zurückkommen, weil das war ja in der Vergangenheit dann auch immer so, dann sage ich immer, ja, es kann sein, aber es haben sich auch Spielregeln geändert.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass vielleicht die ein oder andere Faktorprämie schlechter laufen könnte, wie zum Beispiel Value, weil bei Value ist ja allein schon die Frage, was ist Value heutzutage überhaupt noch? Also Value ist ja viel schwieriger definierbar als früher. Zum Beispiel bei Momentum, was du gerade gesagt hast, Social Media Welt und so weiter und so fort, Trading Apps, sehe ich die beliebtesten Aktien. Momentum könnte ich mir sogar vorstellen,
stärker,
dass sogar profitieren kann, vielleicht sogar zukünftig noch. Small Cap, ja, hat natürlich eine schwere Phase, aber ich glaube, das kann man noch besser zuordnen. Das hat natürlich auch keine Garantie auf Gültigkeit, aber ich sag mal, da ist vielleicht die Zuordnung auf jeden Fall leichter. Value zum Beispiel, ja, das ist schon so eine Prämie, wo ich mir vorstellen könnte, nicht, dass sie jetzt verschwindet, aber auf jeden Fall allein schon viel schwieriger zu definieren.
Ja.
Also das da fängt das Problem eigentlich schon an.
Also ich behaupte ja auch, dass 99% der normalen Laienanleger Value komplett falsch verstehen. Also dazu kann man nochmal ein ganz gesondertes Video machen, weil wer einfach aufs KGV schaut und denkt, jetzt hat der Value, wenn es unter 10 ist, ist ja horrend. Also
ja,
bitte macht das nicht. Das hat alles seine Gründe und da muss man schon tiefer ins Detail gehen, um wirkliche Bewertungsperlen zu finden. Beim Thema Small Cap habe ich halt immer im Kopf, früher gab es nicht derartige Plattformen wie jetzt.
Ja, ja, klar, das kann natürlich schon ein Faktor sein.
So, also
wobei da auch vielleicht irgendwann die Regulierung kommt und dann ist das vielleicht irgendwann der Gamechanger.
Aber in so normalen, herkömmlichen Märkten war es vielleicht leichter, irgendwie reinzukommen und zu wachsen, wie wenn du jetzt versuchst, ein soziales Medium zu gründen. Viel Spaß. So, das sind einfach Punkte. Dann das ganze Thema, gerade in Europa, Regulierung, gerade für die kleineren Unternehmen, ist super schwierig. Jetzt, was ich ja spannend finde, Globalisierung in den letzten 20 Jahren super nach oben gegangen. Small Caps gerade in dieser Zeit schwächer performt. Und jetzt, wo wir von einer Deglobalisierung sprechen, jetzt sollen Small Caps anziehen. Okay, vielleicht sind es dann die Nischenplayer, die in ihrem eigenen Markt super stark sind, Bofrost etc. Die Stories kennt man. Ich bin da ein bisschen, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite ist so dieses wissenschaftliche Herz, so das sind stabile Faktorprämien. So auf der anderen Seite gehe ich ja auch durch die Welt und denke mir, I don't know.
Das Deglobalisierungsthema ist auch sehr interessant, da habe ich mir erst vor 2-3 Tagen Gedanken drüber gemacht. Natürlich lesen wir viele Schlagzeilen und natürlich findet man zu allem eine Statistik, aber ist die Deglobalisierung außer verbal und außer das politische...
Du hast recht.
Genau, also das würde mich wirklich mal, das müsste man sich mal genauer anschauen, wie stark ist die wirklich? Da fällt mir gerade ein, Krones, kennst du doch bestimmt auch, ist mir auch letztes Jahr war es, in St. Louis, war Anheuser-Busch Brauerei, das habe ich damals, glaube ich, erzählt, auch Abfüllanlage, die machen ja hier Abfüllung und Kronkorken und alles, Krones auch. Und ich habe vor wenigen Tagen gelesen, schätz mal, wie viel quasi Krones Umsatz im Ausland macht, also nicht in Deutschland.
Ich werde deine Pointe versauen, 97%.
90, ja. Ja. Also das ist, klar, ist ein deutsches Unternehmen, aber das ist schon spannend.
Ja.
Ich finde die Aktie generell spannend, ist auch keine Anlageberatung. Ich habe sie auch nicht im Depot, aber es ist ein tolles Unternehmen, spannendes Unternehmen. Und ich finde das auch immer so, findest du das nicht beeindruckend, wenn man irgendwo im Ausland ist, egal wo, und man sieht dann sowas.
Ja.
Also ich finde ja, deswegen finde ich dir auch so Wahnsinn, weil egal wo du bist auf der Welt, überall sieht man immer dir.
Ja, ja, voll.
Also die Landmaschinen, das ist, ich finde das Wahnsinn. Und das liebe ich dann in den USA, da siehst du wirklich, also du fährst durch die Gegend und du siehst überall nur Aktien gefühlt. Also das ist noch viel mehr als bei uns. Also das finde ich wirklich spektakulär. Weißt du, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist? Ich habe diese Woche mit Thomas Mayer gesprochen. Der ist ja wirklich erfahrener Ökonom, Banker auch, hat bei Goldman Sachs früher gearbeitet, auch Chefvolkswirt lange der Deutschen Bank. Und da haben wir über Produktivität gesprochen. Vorher haben wir über Verschärfung von Regelungen gesprochen, Bürokratie und Co. Und er hat das sehr schön erklärt, weil ich habe ihn dann gefragt, es kommen ja oft mal Kommentare so, oh, die zwei Lappen reden über harte Arbeit und Produktivität und sitzen hier und labern nur, was machen die? Und dann habe ich auch mal zum Herrn Mayer gesagt, Herr Mayer, oft kommt der Vorwurf, wir unterhalten uns jetzt hier auch, Ökonomen, Video, Interviews, ist das produktiv? Und das war ganz interessant, was er gesagt hat. Also erstmal zur Bürokratie. Er hat das schön erklärt, was ist produktiv. Zum Beispiel früher mussten die Leute in der Landwirtschaft natürlich hart arbeiten. Heute habe ich Maschinen, wo ich das alles reinwerfe und da wird das alles viel, viel schneller und viel produktiver gemacht. Oder in der Autowerkstatt, nicht Autowerkstatt, Autoproduktion. Früher standen natürlich sehr viele Menschen, heute sehr viele Maschinen. Also das ist klassische Produktivität. Und bei der Bürokratie, das war sehr schön erklärt, wenn man sich das mal vorstellt, zum Beispiel es beschützen uns immer mehr Leute vor gefährlichen Apps wie Timo. Immer mehr Bürokraten, Beamte, die, so hat es auch mal gesagt, sind in dem Sinn nicht produktiv. Und also immer mehr Leute, die nicht produktiv arbeiten und auch noch andere Leute quasi bei der produktiven Arbeit stören. Also durch Vorschriften, sagen ja auch viele, auch Ärzte, was weiß ich, immer mehr Bürokratie, immer mehr Schreibarbeit, immer mehr Vorschriften. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schon eigentlich Wahnsinn. Also wenn man sich das mal vorstellt, mehr Bürokratie, mehr unproduktive Jobs, die immer mehr die produktiven Leute bei der Arbeit stören.
Aber bist du jetzt produktiv?
Ja, also durchaus. Mayer hat nämlich gesagt, der Test ist sozusagen, ob man ja am freien Markt besteht und ja, ob man halt auch davon leben kann auf gut Deutsch. Also ob eine Nachfrage da ist und ob man sein Einkommen bestreiten kann. Jetzt mal so ganz einfach.
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich wurde letztens per WhatsApp wurde ich angeschrieben, ob ich nebenbei 200 bis 500 Euro verdienen möchte.
Ach so eine Spam-Sache.
Nein. Doch.
Das ist aber 200 Euro gleich nebenbei. Ja. Pro Tag oder pro Monat?
Weißt du, was das krass? Ich weiß nicht, woher die Dame ist. War eine Dame meine Nummer?
Ja, aber das ist immer häufiger. Also ganz, das ist mittlerweile schon regelmäßig. Ich weiß das auch nicht. Also ich frage mich auch, wo da die Nummern geleakt werden. Aber das ist mittlerweile, das kommt manchmal auch so geballt.
Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten auf dem freien Markt haben.
Das freut mich. Weißt du, was ich ein sehr spannendes Experiment findet. Das ist genial. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man denkt ja immer Vorschriften und Risiko und Verbote und hier und da. Und es gibt tatsächlich die Radikallösung. Was wäre jetzt mal, wenn wir uns Straßenverkehr vorstellen? Also wir haben natürlich Schilder, wir haben Vorschriften. Was wäre jetzt die Radikallösung?
Alle weg.
Genau. Das haben sie in Holland gemacht. Hier die Radikallösung kommt aus den Niederlanden. Dort haben Verkehrsplaner im friesischen Ort Drachten alle Schilder und Ampeln entfernt. Dieses Konzept zur Verkehrsberuhigung besagt, man muss den Verkehr gefährlicher machen, damit er sicherer wird. Also da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, dass sowas unterm Strich dann gar nicht so schlecht funktioniert. Warum? Weil die Leute natürlich viel mehr aufpassen.
Ich habe auch mal irgendwie gehört, dass man irgendwie nur 20% der Schilder wirklich wahrnimmt. Also ich habe so ein Heads-Up-Display in meinem Auto, wo ich immer sehe, wie viel ich fahren darf. Das ist sehr, sehr gut, weil ich bekomme vieles nicht mit. Was das angeht, bin ich überhaupt nicht aufmerksam.
Ja, und ich glaube, wenn die Leute auch irgendwann das Gefühl haben, so dieses Gefühl, es kann gar nichts mehr passieren,
ja,
es läuft alles automatisch, ist alles so gut geschützt, dann passt du ja weniger auf. Ist ja eigentlich logisch.
Ja, ja.
Und wenn ich sowas habe, das ist natürlich ein radikales Beispiel, aber dann muss ich halt extrem aufpassen, weil sonst.
Ja.
Und das finde ich wirklich eine sehr spannenden Ansatz. Weil ich glaube, das ist schon ein extremer Denkfehler, wenn ich die Leute vor allem schützen will, schützen muss. Das ist ja wirklich das klassische Beispiel mit den kleinen Kindern und hier Handvoll Dreck. Also klar, sollte man ein bisschen schauen, was die Kinder machen. Wenn ich dran denke, dass mein Kind irgendwas abschleckt oder so, da graust es mir auch. Aber wenn man halt ein Kind komplett steril aufzieht,
dann schwach, ist, teigig.
Ja, dann ist das halt fürs Immunsystem und den Körper nicht unbedingt gut.
Ja.
Ja, es ist wirklich, es ist immer wieder klassisches Beispiel, aber ja, was ich auch noch eine schöne Erkenntnis finde dieser Woche, das hat auch der Thomas Mayer gesagt, mit Hinblick auf die Regierung. Und das finde ich eigentlich fast am bedenklichsten, dass es immer mehr Leute sagen, so nach dem Motto, die haben keine Einsicht, die verstehen es irgendwie gar nicht. Und das Problem ist, sie verstehen nicht, dass sie es nicht verstehen. Weißt du, was ich meine? So eine gewisse Blindheit. Also nicht Dummheit oder dass man sagt, ja, wir machen das jetzt so, sondern dass man einfach, ja, wie soll man das beschreiben?
Ich glaube mittlerweile...
Eine gewisse Blindheit.
Sagen wir.
Aber das hat ja jeder. Also das meine ich, das soll jetzt nicht das klassische Politbashing sein, sondern die Frage ist, ob man da rauskommt. Also wir haben das ja auch, würde ich sagen, als Unternehmer schon jetzt in ja, 2 Jahren extrem gemerkt. Man muss erstmal man hat sehr viele Denkmuster, hat jeder Mensch, hat wir auch. Zittelmann nennt das immer das Angestelltendenken. Und das stimmt schon. Also du musst ja erstmal, gewisse Sachen kennst du ja gar nicht. Und du musst ja erstmal, also du optimierst ja sehr oft in einem engen Bereich. Also Klassiker ist, du bist jetzt Angestellter und verdienst 5.000 brutto und dann steigerst du dich auf 5.5. Und dann steigerst du dich vielleicht irgendwann auf 6. Und das ist ja gerade das Ziel eines Unternehmers. Also wenn ich jetzt Unternehmer werde, dann kann ich ja auch erstmal denken, okay, jetzt mache ich das selber und verdiene im Monat auch 5 brutto. Klasse. So, ich schaffe das aus eigener Kraft, aber das ist, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht der Sinn des Unternehmers, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das jetzt selber und verdiene genauso viel wie davor oder 5% mehr, sondern das Ziel ist ja, dass ich mich frage, okay, was muss ich tun, damit ich das 10-fache, vielleicht sogar das 100-fache verdiene? Was wie ein Elon Musk, was muss ich tun, dass die Welt nicht mehr verpestet wird mit Abgasen zum Beispiel. Da gibt's ja so viele.
Ja.
Also man denkt halt immer in einem sehr engen Korsett. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Wir aber auch. Wir.
Ja, natürlich.
Und jeder. Das ist, weißt du, ich habe mittlerweile, wenn es dann, mit welchen Menschen sprechen wir? Wir sprechen mit Menschen aus der Wirtschaft, die aus dem Bereich Finanzen kommen, größtenteils. Und die karrieretechnisch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das ist unsere Bubble, in der wir uns bewegen. Und diese Bubble ist unzufrieden. Zum großen Teil. Ich kenne keinen, der sagt, Regierung, hey, super toll. Was doch aber auch auffällig ist, wir können so viel reden, wie wir wollen, über die Grünen etc. und sagen, Leute, seht ihr das denn nicht? Die haben, das sieht man ja auch an den Umfrageergebnissen, ihre 12% Die-Hard-Fans, die einfach wählen. Und wenn du mit diesen Menschen in Kontakt bist und mal mit denen sprichst, die haben eine andere Realität als wir.
Ja, ja.
Unsere ist aber deshalb nicht richtiger. Es ist eine andere. Für die sagen zu uns, ja, seht ihr das denn nicht? Das ist so weit weg.
Ja, das ist Perspektive versus Wahrnehmung. Also so, jeder hat seine Perspektive.
Ja.
Und jeder hat seine Wahrnehmung und man muss mal sich quasi in die Perspektive des anderen reinversetzen.
Und deshalb diese Aussage, die verstehen es nicht, dass sie es nicht verstehen, unterschreibe ich nicht. Wir checken es auch nicht, dass wir es nicht checken.
Naja, aber ich muss mir einen Kernfehler sehe ich da schon immer, was man verstehen müsste. Es sind halt gewisse, kann man sogar sagen, mathematische Gesetze, ökonomische Gesetze. Also wenn ich jetzt auf der einen Seite will ich mehr soziale Gerechtigkeit zum Beispiel. Also ich will jetzt, verstehe ich, also ich will Klimaschutz, ich will saubere Umwelt, ja, ich sage dann aber, das sagen ja nicht alle, aber viele dann, ja, dafür müssen wir schrumpfen, dafür müssen wir hier weniger produzieren, wir müssen, ja, schrumpfen, kann man sagen. Auf der anderen Seite will ich aber mehr soziale Gerechtigkeit zum Beispiel und die Leute haben zu wenig und wir brauchen das und wir brauchen hier und das. Dafür brauche ich theoretisch mehr Geld. Dann ganz logisch gedacht, wie soll es gehen, wenn jetzt eine Wirtschaft schrumpft, weniger umgesetzt wird, Firmen dann vielleicht sogar abwandern, was wir auch schon erleben. Was habe ich dann? Weniger Steuereinnahmen. Also der Kuchen wird kleiner. Ich will aber mehr ausgeben. Also das meine ich, das sind schon Sachen, wo man sich halt fragt, das kann ja nicht zu Ende gedacht sein. Also ich verstehe natürlich schon gewisse Ansätze und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir in der Gesellschaft verschiedene Perspektiven haben. Der eine legt den Fokus auf die Wirtschaft, der andere auf die Umwelt, der andere auf Soziales. Das ist schon wichtig. Also wir können nicht sagen, die Wirtschaft ist alles. Aber man muss halt mal sagen,
ich bin bei dir.
Die Wirtschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil sonst kann ich den Rest. Es ist einfach unmöglich. Das ist ja die Quadratur des Kreises.
Du weißt, dass ich voll bei dir bin. Ich versuche jetzt nur mal die andere Position einzunehmen.
Ich verstehe dich ja auch, was du sagst.
Weil jetzt kommt, weiß ich nicht, ein Klimaschützer und der sagt, Leute, es ist eh alles obsolet, weil wenn wir so weitermachen, Riesenfeuerball. geht, also dann ist es das Ende der Menschheit. Lass mal deine Wirtschaft, es ist Ende der Menschheit. Wir müssen schrumpfen, es geht nicht anders. Das ist seine Realität. Und er wird in genau dieser Überzeugung, wie wir jetzt argumentiert, wird er seine,
yeah,
so, und dann kommst du nicht weiter. Und dann ist es kein, dann ist es plötzlich keine Frage mehr von, die sind dumm, die checken es nicht, sondern es ist eine andere Lebensrealität.
Ja, yeah, das ist so richtig.
So. Und damit muss ich leben. Und das macht es mir auch leichter, damit umzugehen, weil ich werde die nicht ändern können. Ich werde die niemals, werde ich jemanden, der so tickt, ändern, also belehren können. Es wird nicht klappen. Genauso wenig wie, dass jetzt ein Grüner kommt und dich umdreht. Es wird nicht passieren.
Gott sei Dank.
Ja.
Nee, klar. Aber man, was ich immer ein bisschen bedenklich bei solchen Sachen finde, ich finde schon, dass man auch bei vielen dann merkt, da wird schon auf sehr viele Züge aufgesprungen.
Ja, ja.
Und es ist dann natürlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit, die dann auf gewisse Sachen gelegt wird. Also komischerweise hört man dann von vielen Dingen, dann passiert was Neues, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, jetzt. Wobei die, man muss ja sagen, was die, wie heißen sie? Extinction Rebellion, Next, Last Generation, wie heißen sie denn?
Die letzte Generation.
Letzte Generation, glaube ich, oder? Oder Fridays for Future. Aber sie haben ja mal, glaube ich, vor kurzem angekündigt, dass sie zum Beispiel keine Bilder mehr und so beschütten und dass sie so ein bisschen, ja, harmloser werden wollen, sage ich mal. Bin ich gespannt. Also vielleicht doch eine gewisse Einsicht.
Oder Druck oder Geldgeber haben aufgehört, Geld zu geben.
Das kann natürlich auch sein. Haben wir noch was Spannendes für heute?
Ich glaube nicht. Wir sind auch schon wieder über 50 Minuten.
Sehr gut. Nee, aber ich finde das mit der eigenen Blindheit, das meinte ich ja gerade auch für sich selbst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, die ja andere Perspektive mal einzunehmen. Also das, ja, gebe ich dir völlig recht. Und ja, ich glaube, jeder muss sich selber fragen, wo so seine, vielleicht wenn man sich das mal wie so einen geschlossenen Bereich vorstellt, wo so seine Denkgrenzen sind. Und dann mal wirklich darüber hinausgehen.
Also es tut weh.
Das Einfachste, naja, wenn wir es jetzt mal positiv reden beim Erfolg, beim Geld, dass man sich wirklich, das ist ja wirklich die einfachste Frage der Welt, ich verdiene jetzt 5.000 und hätte aber gern 10, 20 oder 50.000, dass man sich einmal mal fragt, was muss ich dafür tun? Was müsste dafür passieren?
Ja.
Und dann ist man schon einen guten Schritt weiter.
Jetzt wird ein anderer sagen, was muss passieren, damit wir die Erde retten?
Ja, so macht jeder das, was er...
Du willst Geld verdienen und die anderen wollen die... Weltrennen, du böser Kapitalist.
Ja, ja, ich stehe dazu. Ich bin ein böser Bube. Ja, und wenn jeder so wäre, dann würde die Erde gerettet werden, weil dann wäre sicher einer dabei, der sich denken würde, wenn ich so die Welt rette, dann habe ich die Welt gerettet und bin dann auch noch der reichste Mensch der Welt.
Stell mal vor.
Naja. Das ist die Elon Musk Way of Life.
Wir machen erstmal unseren ETF.
Genau, ja, Leute.
Wenn ihr ihn wollt. Es ist wirklich noch nichts geplant. Also jetzt nicht denken, dass es hier irgendwie so, drüber. Also wirklich, Leute. Wir haben da nur einfach mal so grob drüber nachgedacht.
Förder wieder Verschwörungstheorien ins Kraut schießen.
Nächste Woche haben wir schon den perfekten ETF, weißt du schon, zack. In allen möglichen Tranchen. Nein.
Nee. Keine Angst. Mein Lieber, danke dir. Ich hoffe, Leute, euch hat's gefallen. Gerne Daumen hoch und wirklich Kanal abonnieren, denn in einer Woche. Das wird genial. Also das ist, glaube ich, eines der besten Videos, das wir gemacht haben. Ja. Und das hat uns großen Spaß gemacht. Das wird euch versprochen auch großen Spaß machen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.